Freitag, Podcast-Tag beim MCO-Talk. Tja, und wenn man sich den Freitag aussucht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man auch mal den Karfreitag trifft. Und für diesen besonderen Tag haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen. Seid gespannt.
MCO-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Hallo liebe MCO-Talk Community. Ich habe was für euch. Ein Zitat. Du kannst die Welle nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Das ist ein Zitat von Jon Kabat-Zinn und nach diesem Motto arbeitet Juliane Lang-Peters. Herzlich willkommen, liebe Juliane.
Dankeschön.
Das ist total schön, dieses Zitat. Jon Kabat-Zinn, einer der ganz großen des Bereiches Achtsamkeitslehre, Achtsamkeitstraining. Ja, schön, dass du damit einsteigst. Ich sag mal gerade 2, 3 Sätze für unsere Zuhörenden da draußen zu dir. Juliane, du bist die Expertin für emotionale Gesundheit. Dein Insta-Kanal heißt Werde emotional. Mhm. Du bist von Haus aus Musik- und Erziehungswissenschaftlerin. Und bevor ich meine erste richtige Frage loswerde, muss ich dich fragen, was ist das blaue Praxishaus?
Also das blaue Praxishaus ist ein Haus, was bei uns auf dem Grundstück steht. Also eigentlich war das mal so ein Schuppen.
Ja.
Und wir haben das dann geteilt in einen Bereich für die Gartengeräte und in den anderen Bereich für meine Coachings und kleinere Team-Seminare, Workshops. Und das blaue Haus ist angelehnt an ein Haus, was auf Hiddensee steht. Ja. Das ist eine Insel, genau. Ja. Das ist eine Insel, da sind wir sehr, sehr gerne. Da waren meine Eltern früher auch schon gerne. Die steht für mich für Freiheit, für freier Geist, für Kreativität, für Literatur, für Film. Und dieses Haus heißt Karusel und ist ein Haus, was eine ganz besondere Architektur hat und in blau-weiß gestrichen ist. Und von Asta Nielsen, einer Stummfilm-Schauspielerin in den 20er Jahren, ihr Sommerhaus quasi war. Und mich hat das sofort angesprochen, als wir das erste Mal auf dieser Insel waren, und ich liebe das. Und dieses Blau ist eben inspiriert von diesem Ort und verbindet für mich eben auch ganz viel Vertrauen, aber auch Klarheit und eben auch diesen Raum, frei zu sein, authentisch zu sein und ja, also frei sein, sicher sein, klar sein, authentisch sein. Das ist für mich das, was ich mit dem blauen Haus verbinde und ich sein dürfen.
Ja, ach Wahnsinn. Du hast mich jetzt echt so gedanklich weggeführt auf die Insel, die ich auch schon von mehreren Besuchen gut kenne. Und Leute da draußen, es ist gerade echt nicht abgesprochen.
Das ist wirklich Ding.
Ja, das ist jetzt wirklich echt. Und ich, also diesen, wenn man ankommt, Fähranleger und dann
ja.
Am Fußweg lang, am Strand lang und ach herrlich, ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade.
Ich auch, das ist wirklich ein Ding.
Das ist so Ehrfurcht, wenn ich es mir innerlich vorstelle. Und da sind wir schon voll im Thema. Hör mal, du sagst, du bist die Expertin für emotionale Gesundheit. Was ist für dich denn emotionale Kompetenz und was ist emotionale Gesundheit?
Das ist eine gute Frage. Also emotionale Kompetenz ist für mich das zu erkennen, was die Emotionen für uns für einen Wert haben. Das ist etwas, was ich auch lernen durfte in meinem Leben, weil ich wahrscheinlich wie jeder andere auch groß geworden ist mit dem Gefühl, ach, Angst und Trauer und Wut, das sind alles so Dinge, die wollen wir gar nicht so gerne haben und die schieben wir lieber weg. Und als ich anfing, mich mit Emotionen und mit Coaching und auch Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, einfach aufgrund eigener Themen und eigener Anlässe, habe ich gelernt und gemerkt, wie toll das ist, auch diese Emotionen zuzulassen, zu erkennen und was für einen Mehrwert die auch für uns haben. Also was sagen uns diese Emotionen? Welche Bedürfnisse stehen dahinter, die erfüllt sind oder nicht erfüllt sind? Und gerade bei diesen unangenehmen Emotionen sind das ja eher unangenehme oder nicht erfüllte Bedürfnisse, die dahinter stehen, auf die sie uns hinweisen. Und das fand ich so wertvoll für mein Leben, um auch zu schauen, erstmal überhaupt mir klar zu machen, dass ich auch Bedürfnisse habe und welche Bedürfnisse das sind und welche sich hinter diesen Emotionen verbergen. Und natürlich auch für meine Klienten, um sie dann eben dahin zu führen, zu erkennen, ach, wenn die Angst da ist oder die Wut da ist, dann will die mir was sagen. Und dann darf ich auf mich schauen und gucken, was kann ich denn tun? Und das ist für mich emotionale Kompetenz, auch kombiniert mit Mimik, also auch alles, was Emotionen angeht, wirklich das auch zu erkennen, um empathisch sein zu können, aber auch empathisch oder empathisch ist ja auch so ein kreierter Begriff, also so mit mir empathisch zu sein und mir dabei zu helfen und auch anderen dabei zu helfen, bei sich anzukommen und bei sich sein zu können. Das ist emotionale Kompetenz und emotionale Gesundheit ist dann das, was für mich daraus folgt. Also das ja zu verstehen, dass emotionale Gesundheit einfach auch ein ganz wichtiger Part ist bei der körperlichen Gesundheit und dass das alles so ein Zusammenspiel ist und ein Ganzes ergibt. Und im Prinzip ist das so diese Ganzheitlichkeit, die ich auch für mich lebe und die ich auch nach außen trage und auch eben dieses Ganzheitliche auch meinen Klienten mitgebe.
Und das heißt ja nicht zwingend, dass immer alles easy peasy, super klasse, toll ist. Immer blauer Himmel und Sonnenschein. Ist ja bei der
Ja.
körperlichen Gesundheit auch so. Es kann ja zwicken und pieksen irgendwo und trotzdem bin ich als Mensch insgesamt gesund.
Ja, genau. Ja, und ich finde das aber, also mein Weg ging ja über eine, ja, eigentlich eine sehr schlimme Erkrankung auch dahin, wo ich jetzt gekommen bin. Ich hatte Krebs vor 13 Jahren und das war für mich so, ich weiß gar nicht, unterbewusst sofort ein Zeichen, wo ich gedacht habe, okay, das ist das Körperliche, aber da muss es noch für mich irgendwas geben dahinter, was ich mir anschauen darf. Also zum einen hat mich das in die Selbstwirksamkeit gebracht, also aus diesem Schock auch zu merken, ich kann auch was für mich tun, unabhängig von den Behandlungen, die ich dann auch bekommen habe. Und da gehörte für mich eben dazu, auf meine Themen zu gucken, auf meine Lebensthemen zu gucken, was denn da vielleicht auch dazu geführt hat, dass sich da so ein Knoten gebildet hat und diesen Knoten zu lösen. Und im übertragenen Sinne ist es auch das, was ich jetzt als meine Passion oder Vision auch sehe in der Arbeit mit meinen Klienten. Das ist nicht, also die Klienten kommen nicht zu mir, wenn sie Krebs haben. Es gibt einige Frauen, die auch kommen, weil das einfach auch mein Herzensthema natürlich ist, aber für mich ist es auch eher eine präventive
Ja.
Maßnahme, die ich da auch anbiete, um eben vorher schon zu gucken, was ich machen kann. Und die Zeichen der Zeit, wie es auch immer so schön heißt, oder die Zeichen des Körpers oder auch der Emotionen zu erkennen.
Ja, sehr schön. Danke fürs Aufmachen und Erzählen deines persönlichen Hintergrundes. Ich würde auch gerne noch mal so ein bisschen ausholen zu deinen Kompetenzen, zu deinen vielseitigen Kompetenzen. Also erstmal für alle, du lebst und arbeitest in Frankfurt an der Oder. Du bist Resilienz-Coach, du bist Resilienz-Trainerin, du bist M-Choice-Master-Coach, du bist Mimikresonanz-Trainerin, du bist Fachkraft für Stressmanagement und da steht auch noch der HP Psych. Also, das ist richtig, richtig viel bunt und du hast schon selber gesagt, so alles rund um die Emotionen im Grunde abgedeckt. Und jetzt kommt das dicke, fette und, das ich auch noch mal unterstreichen will, und du bist Trauerrednerin.
Ja.
Das finde ich hochinteressant. Für mich sind immer alle Sachen spannend. Was für ein Verhältnis hast du zur Trauer?
Also mir ist die Trauer im Bezug auf den Tod schon sehr früh begegnet. Als Kind mit 9 Jahren ist eine Freundin von mir bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und das war so die erste Berührung auch mit dem Tod und mit auch einer Trauer im Rahmen von Tod. Und Trauer an sich, hat für mich auch was mit Einsamkeit zu tun gehabt, auch als Kind schon, also auch da noch früher vor dem Tod auch der Freundin, ja, war das auch schon da. Also, und dennoch war das etwas, wo ich glaube ich für mich als Kind auch schon sehr schnell auf die zur Trauer noch die, wenn man das jetzt als Sonnen- und Schattenseite sich anschaut, die Sonne auch immer im Blick hatte und trotzdem die Trauer auch irgendwie zulassen konnte. Das hat sich auch tatsächlich durch mein Leben gezogen, dass ich immer wusste, okay, das ist jetzt da, das ist jetzt auch eine Phase und danach geht es auch wieder in die andere Richtung. Also es durfte auch beides da sein. Und ja, die Trauer an sich jetzt auch für mich ist etwas, was auch gerne durch Musik ausgelöst wird. Also ich als Musikwissenschaftlerin ist für mich natürlich Musik auch ein ganz wichtiger Lebensinhalt. Und ich mag das auch gerne, mir ganz bewusst auch mal Musiken rauszusuchen, bei denen ich traurig sein kann, um diese Trauer, die auch so in mir sitzt, natürlich auch aufgrund von Verlusten von lieben Menschen in meinem Leben, das auch wirklich richtig rauslassen zu können, da richtig drin zu baden, um dann auch zu merken, jetzt gehen die Tränen zu Ende und jetzt geht's eben weiter.
Also spannend, so ein bisschen so ein, wie so ein Türöffner zu einer Melancholie, die uns
Ja.
schon mal anfällt, wenn wir so, ja, du sagst jetzt die traurige Musik, vielleicht der Film, der was anstößt in uns oder auch das Buch.
Ja.
Ach,
Ja.
schön. Ach, schön. Ja, weißt du was, ich habe gerade die Idee, vielleicht können wir für die Shownotes einen Musiktipp von dir verwenden. So ein bisschen Tränendrücker, Melancholie, Öffner, Traurigkeitszulasser-Song. Das wäre schön, das würde mir sehr gefallen. Das ist gerade eine total schöne ja, Komponente in unserem Gespräch. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, wir sind ja mit der Trauer im grünen Feld und damit mitten im Motivkompass. Ja, wenn wir jetzt in die M-Trace, aber auch in die Mesos- und Mimikresonanzwelt ein bisschen eintauchen. Vielleicht ist es provokant, aber ist Trauer, weil du so viel mit ihr in Berührung kommst, auch sowas wie eine Lieblingsemotion?
Also das grüne Feld ist für mich lange ein Lieblingsfeld gewesen und ist es auch nach wie vor, weil da auch ganz viel Empathie, Liebe eine Rolle spielt. Und ich glaube, ich kenne Trauer auch in der pathologischen Ausprägung der Depression leider auch sehr intensiv und lange durch die Depression meiner Mutter, die mich sehr lange begleitet hat. Und insofern ist es mir eine sehr bekannte Emotion. Aber die Lieblingsemotion weiß ich gar nicht, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Und dennoch merke ich auch gerade bei den Trauerreden, wenn ich die halte, dass das für mich auch eine Emotion ist, in die ich Menschen teilweise, also natürlich sind die Trauernden sowieso schon in der Trauer, aber auch in der Rede schon auch versuche, mehrere Facetten emotional mit reinzubringen. Und auch wenn dann durch Worte oder durch Erinnerungen, die ja, ich aufgenommen habe und nochmal in eine bestimmte Metapher vielleicht auch gebracht habe, dann zu sehen, dass die Menschen auch trauern und die Tränen laufen, dann finde ich das auch durchaus gesund und angenehm. Also, ja, angenehm klingt jetzt vielleicht komisch, aber also
Für
ich
mich auch.
finde das ganz, ganz normal und als etwas Heilsames, was dann auch in dem Moment passiert. Und mich berührt das und ich merke das jetzt auch, wenn ich darüber rede, auch immer wieder, dass ich das dann auch durch meine Worte so auslöse. Also das ist so, da ist auch eine ganz große Ehrfurcht für mich dann dabei, diese Menschen da auch begleiten zu dürfen. Und mir ist auch bewusst, dass ich da in dem Moment auch eine ganz große Verantwortung habe und natürlich auch noch ein anderes Herz in meiner Brust schlägt, nämlich das als Emotionscoach, auch in bestimmten Situationen vielleicht einfach auch zu merken, das ist zwar jetzt noch nicht passiert, aber ich würde da auch reingehen. Also ich würde auch den Raum der Trauerrednerin in dem Moment verlassen, wenn ich wirklich merke, da braucht es jetzt noch was anderes
Ja.
und würde da auch dann anleiten zu etwas, was vielleicht in dem Moment auch etwas stärkt oder reguliert.
Ja, und das ist ja toll, dass du dieses Wissen hast, ne? Also ich glaube, es gibt in dem Job auch ein großes Stück Sicherheit für sich selber, weil du sagst es ja, das ist eine Verantwortung, gerade die freien Trauerredner. Das ist ja ein sehr großer Unterschied zu den klassischen Reden, sage ich mal, am Grab oder in der Trauerhalle, die ja schon noch sehr häufig, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Raum Frankfurt oder ist, hier, ich sitze mitten im katholischen Köln, werden Beerdigungen zum Großteil immer noch von den christlichen Kirchen betreut. Ja, und dann hat da der Pfarrer oder der leihpastorale Dienst, der beerdigt, vielleicht nicht diese Vorbildung in emotionaler Kompetenz, wie du die hast.
Ja, das stimmt. Also ich kann das gar nicht einschätzen, wie viel das Christliche jetzt noch nachgefragt wird. Das ist natürlich auch etwas, was in dem Bestattungshaus, wo für das ich arbeite, auch wenn ich frei bin, habe ich mich einem Bestattungshaus besonders verbunden. Weiß ich gar nicht, wie sehr das nachgefragt wird. Aber das stimmt, das ist nochmal, hat für mich auch eine andere Qualität, beziehungsweise ich kann da auch mein Wissen noch mal anders mit reinbauen. Also schon in dieses Trauergespräch, wenn ich da bin und quasi auch den Motivkompass nutze und die super Ressourcen, um das irgendwie auch mit in diese Rede reinzubringen. Also auch in die Dankbarkeit zu führen oder auch den Stolz, worauf man als Familie vielleicht auch gemeinsam stolz ist oder als Paar, welche Krisen gemeinsam auch gemeistert wurden oder was der oder diejenige im Leben erreicht hat, worauf man auch wirklich stolz zurückschauen kann. Und das sind für mich auch so, ich verbinde ganz viel oder ich habe auch viele Beisetzungen jetzt mit den ehemaligen oder den Kriegskindern, ja, also dieser ganz besonderen Generation, die uns ja letztendlich auch den Weg geebnet hat. Und also für mich ist das so eine Basis, die da jetzt gerade auch verloren geht, mit vielen Werten, mit vielen Glaubenssätzen, auch an denen wir wachsen dürfen, ja, durchaus auch. Also die für uns vielleicht nicht immer so angenehm waren, sie zu haben, aber von denen wir uns dankbar und wohl wissend, woher sie kommen und wer sie uns mitgegeben hat und was diese Menschen für ein Leben hatten, eben loszulassen und uns davon freizumachen, aber trotzdem voller Dankbarkeit und Ehrfurcht auch auf diese Leben zu schauen. Und das ist, ja, das ist für mich nochmal wirklich sowas, wo ich, was auch den Stolz angeht und auch die Resilienz in diesen Menschen so sehe, ja, die so viele Dinge erlebt haben, Flucht und Hunger und Bomben und Angst und trotzdem teilweise auch so alt werden. Das ist für mich wirklich so unfassbar. Und dann in diese Leben eintauchen zu dürfen für einen Moment und darüber sprechen zu dürfen, ist ein unglaubliches Geschenk für mich.
Ja, spannend. Ich habe gerade gedacht, wenn man mit dir als Trauerrednerin in der Halle steht oder am Grab, dann ist das wahrscheinlich wie so ein Ressourcenregen, wenn du alles im Blick hast. Ein Ressourcenregen für die trauernden Angehörigen, aber auch einfach für die Menschen, die da sind. Und es ist ja nicht jeder, der bei so einer Trauergesellschaft anwesend ist, bei einer Beisetzung, in einem gleichen Trauerstadius. Ja? Trauer ist ja ein bunter Strauß der Möglichkeiten von ich kann gerade gar nichts, ich bin vielleicht noch im Freeze-Modus und andere, die ja in einer Anteilnahme da sind. Und für alle gleichermaßen ist es ja unglaublich, unglaublich wertvoll, so unwissentlich nebenbei ein Missos-Meeting zu machen im Grunde.
Genau, ja.
Ja,
Ja,
schön.
also ich kriege das natürlich so nicht gesagt, aber ich merke schon an den Reaktionen danach, wie dankbar die Menschen dann auch sind. Und also ich weiß noch, als das erste Mal dann gesagt wurde, Mensch, das war so schön, und oder ich auch jetzt noch angesprochen werde, dann ist das für mich so unglaublich schön. Also ja, sehr berührend.
Ja, ach, schön. Da wünschen wir doch vielen Menschen wirklich schöne Beisetzung einfach.
Ja.
Man denkt immer so, also ich weiß noch früher, als ich Kind war, wenn dann die Uroma gestorben ist, der Opa gestorben ist, wir wurden zu Hause gelassen als Kinder und die Erwachsenen, das war so, da war so viel Nebel drum um so eine Beerdigung. Und eigentlich kann man das doch echt zu einem schönen Ort und zu einem ja ressourcenvollen Anlass werden lassen bei aller Trauer.
Ja, und ich merke auch für mich, also manche Leute sagen ja auch, oh, ich könnte das nie, also das kann ich auch verstehen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das kann oder dass das wirklich was ist, was mir gut liegt. Aber ich merke auch nicht, dass mich das runterzieht. Also das ist auch was, wo ich trage gerne schwarz, ich trage aber auch gern bunt. Ich mache mich da auch frei, was die Farben so angeht. Ich versuche tatsächlich auch bestimmte Sachen aufzunehmen. Also wenn jemand Garten gerne mochte und Blumen, dann versuche ich auch irgendwelche was Blumiges anzuziehen. Also ich versuche da auch wirklich sehr auf die jeweiligen Sachen auch zu reagieren, auch Düfte mit einzubauen, auch Düfte mitzugeben, weil wir auch wissen, welche Wirkung Düfte eben auch auf Emotionen haben, auch was Tröstliches mitzugeben.
Dass sie sofort ins Gehirn gehen, ne? Sie brauchen
Genau.
einen Weg, ja.
Ja. Oder auch Steine. Ich habe auch besondere Steine, so Trauersteine, wo sowas draufsteht, wie zum Beispiel dein liebes Gesicht oder so. Also was auch irgendwie verbunden ist damit. Und es gibt schon einige, die dann auch in der Beerdigung, bei der Beerdigung sitzen und dann so einen Stein, den ich übergeben habe, in der Hand halten. Einfach um da was zum Halten zu haben. Und ja, ich merke einfach mich. Also ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Das ist für mich nichts Beängstigendes, und das ist was Friedvolles, was Friedliches, und es zieht mich überhaupt nicht runter, sondern es bringt mich tatsächlich zu innerem Frieden. Also wenn ich vom Friedhof gehe, dann spüre ich in mir so richtig so ein, weiß ich nicht, ein stilles Meer, was ganz, ganz glatt ist und ganz friedlich.
Wahnsinn. Du hast eben so fast im Nebensatz gesagt, du kannst verstehen, wenn Menschen sagen, das könnte ich nie, den Job der Trauerrednerin, des Trauerredners machen. Und du hättest es früher auch nicht gedacht von dir. Wie kam
Ja.
es denn dazu? Wie wird man Trauerrednerin?
Ja, eigentlich war es eher ein Flitz. Also das war so eine Idee, weil ein langjähriger Freund von mir ein Bestattungsunternehmen hat und wir immer mal so ein bisschen gesponnen haben und gesagt haben, das wäre doch was, wenn du mal hier eine Trauerrede hältst. Und dann also ich habe vorher in der Stadtverwaltung gearbeitet, ist in der Stadtverwaltung jemand verstorben, und wir hatten dann eine große Beisetzung, die wir als Büro OB damals auch mitorganisiert haben. Und in dem Zuge bin ich wieder auf diesen Bestatter getroffen. Und da hat sich das irgendwie so weitergesponnen. Und dann kam auch mein Wunsch, eben meine Berufung, die ich ja schon sehr lange spüre, so als Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie, als Menschenbegleiterin, wirklich auch leben zu wollen und ganz leben zu wollen. Und da kam dann, war sofort das da, jetzt geht das los mit den Trauerreden. Und eigentlich war ich früher sehr unsicher, mit sehr wenig Selbstbewusstsein gesegnet, und hätte mich das nie getraut. Also ich saß immer in der letzten Reihe. Ich musste immer irgendwie eine Stunde vor dem Studium, vor dem Seminar da sein, dass ich meinen guten Platz habe, wo ich mich sicher fühle. Und ich habe einfach in den letzten Jahren, habe ich ja auch selber Coachings in Anspruch genommen und habe mich auch vorbereiten lassen auf genau diese Arbeit dort in der Trauerhalle. Also zum einen durch den Bestatter, der mit mir alles abgegangen ist und mich vorbereitet hat, aber zum anderen eben auch mit ganz lieben Kollegen, die mich vorbereitet haben und quasi in mein Zukunfts-Ich, das Zukunfts-Ich, was dann da in die Trauerhalle läuft, und nach vorne geht. Und auch, es ist auch ein bisschen wie in der Kirche eine Kanzel oben, also es ist etwas erhöhter, dann auch dazustehen und in diese Juliane, die da ist, ganz viele Ressourcen zu schicken. Und diesen Ressourcenregen durfte ich dann da in Empfang nehmen, als ich dann angekommen bin in diesem Zukunfts-Ich. Und das war sehr kraftvoll.
Bisschen Heldenreise, ne? Um mal hier
Ja, total.
Schlaf
Ja.
einzubringen. Aber sehr schön. Toll. Hör mal, ich habe es schon rausgehört, eben als Trauerrednerin, du bist auch viel mit den Menschen vorher im Gespräch. Das ist einfach, das gehört dazu zu dem Job. Was hat die Trauer, wie du sie da erlebst, noch mit im Gepäck oder was zieht die so am Seilchen noch hinter sich her an anderen Emotionen? Auf was triffst du da? Womit darfst du umgehen?
Also es ist oft auch Angst natürlich da, also gerade auch in der Generation, wenn dann einer zurückbleibt in der Kriegskindergeneration, das ist schon auch Angst, wie geht's jetzt weiter und kann ich jetzt alleine auch noch bestehen? Also auch gerade wenn zum Beispiel bestimmte Rollen gespielt wurden, der eine hat eben mehr Verantwortung für das eine getragen und der andere für das andere. Und wie geht das jetzt alleine? Und dann will man die Kinder auch nicht belasten. Also auch so diese Rücksichtnahme. Und dennoch aber braucht es das jetzt auch, so die Kinder noch mit näher ranzuholen. Und da ist schon auch viel Angst mit im Spiel. Und auf der anderen Seite aber auch, gerade wenn so ein Ehepartner geht, auch dann schon auch die Angst vor der eigenen Endlichkeit und auf der anderen Seite aber auch der Wunsch, dem zu folgen.
Ach, kommt
Auch
das
weil.
häufig vor? Also wenn Menschen, die schon lange, ich sage jetzt mal, verpartnert sind, sie sind ja auch nicht unbedingt alle verheiratet, kommt es häufig vor, dass da so eine Sehnsucht auch ist, ich will eigentlich gar nicht alleine hier bleiben, ich möchte lieber folgen?
Also ich mache das ja jetzt 1,5 Jahre und da waren es vielleicht 2 Fälle. Und mir ist das bei einem sehr, sehr intensiv noch in Erinnerung, weil das sehr besonders war, weil zuerst die Frau starb, die wir gemeinsam noch begleitet haben, und dann starb er und hatte sich gewünscht, dass ich für ihn auch spreche. Und also das war gar nicht so einfach für mich. Und er hatte das aber, also ich habe quasi die letzten Worte der Rede für seine Frau als erste Worte für seine Rede genommen, denn da hatte er genau das formuliert, dass sie nicht lange alleine bleiben wird und er bald folgt. Und das war dann,
Wieder ganz gut.
ja, das war so ein Moment, der war auch sehr traurig für alle Beteiligten und für mich auch. Aber das war so ein Sonderfall von zweien. Und ansonsten ist wirklich so diese Angst, zurückzubleiben, in dieser Generation sehr groß, aber es gab ja auch andere Beisetzungen. Also da war zum Beispiel auch ein ganz kleines Kind dabei und da war natürlich, also da war schon sehr, sehr große Trauer da. Das war auch Ohnmacht teilweise und auch Wut,
Ich wollte
ja.
sagen, so Wut aufs
Ja.
Leben rum, ne? Das, ja.
Genau. Ja.
Ja, ein bunter Potpourri, den du da antriffst, wenn du so eine Situation hast, wie du sie uns gerade beschrieben hast, wo du sagst, so, das hat mich auch selber sehr berührt. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich frage es, zeigst du deine Emotionen dann auch?
Ja. Ja, das mache ich tatsächlich. Also ich kann da gar nicht anders. Also es gibt sogar einen Schlüsselsatz in meinen Reden, der bringt mich selbst auch wirklich sehr schnell zum Weinen oder ja, rührt mich sehr an. Und da geht es eben darum, dass ich denjenigen, der verstorben ist, anspreche und ihm sage, dass es mir eine große Ehre ist, über sein Leben zu sprechen und zu ihm und über ihn sprechen zu dürfen. Und das ist ein Satz, der ist immer wieder drin. Und mein Mann, dem rede ich eben oder dem stelle ich meine Reden auch oft vor und dann hat er irgendwann mal gesagt, Mensch, lass den doch raus, den Satz, wenn dich das so traurig macht. Und dann sage ich mal, nee, das kann ich nicht, weil das ist genau das drückt genau das aus, was ich in dem Moment auch empfinde. Und ich finde es auch gut für mich. Also es ist für mich auch ganz klar, dass ich dann da auch weine und es ist eine gute Stelle auch für mich da zu weinen. Und ich bin ein Mensch. Also ich möchte das nicht unterdrücken, ich kann das auch nicht unterdrücken und ich atme es dann, ja, ich atme es dann schnell weg und finde dann auch wieder rein. Und mir sagen manche Leute danach dann auch, Mensch, das war für dich jetzt in dem Moment auch ganz schön schwer. Aber ja, das macht es, glaube ich, auch menschlich.
Ja, also ich habe gerade gefragt, ob das dann auch so ein Stück weit eher Furcht ist. Also ich kenne das selber, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass wir eine christliche Vergangenheit haben. Und ich war ja lange Jahre Seelsorgerin und ich habe ganz viele, also nicht vergleichbar, aber ich habe ganz viele Abschiedsgottesdienste mit Grundschülern, mit Kindergartenkindern geleitet. Und wenn ich diese Kinder vor mir hatte und diese Eltern vor mir hatte und das eingeleitet habe, dass das jetzt wirklich der Schlusspunkt ist, und ich kriege auch jetzt, heute ist ein Gänsehaut,
Ich auch.
ich kriege auch jetzt Gänsehaut. Ich war immer so berührt von diesem Moment, so gerührt auch von diesen Übergängen im Leben, dass mir immer die Stimme weggebrochen ist. Immer. Ich konnte da nichts gegen tun und ich habe es halt auch dann sein lassen. Aber würdest du sagen, das ist auch einfach was, wo wir so. Ja, was so einen Hauch von Ehrfurcht hat, weil wir
Absolut.
wissen, es sind die Dinge, die größer sind als wir.
Absolut. Also Ehrfurcht begegnet mir das so oft in diesen Momenten, dass es ja, da ist irgendwie der Himmel offen in dem Moment. Das ist wirklich, das ist schon sehr spürbar. Und das darf dann auch sein. Das ist auch so gut. Also es ist wirklich für uns alle dann auch sowas. Also ich merke auch gerade an dieser Stelle ist eine ganz besondere Stille auch da.
Die darf dann auch hier mal einen Moment schweigen, die Stille.
Genau. Ja,
Ja.
und das ist auch wirklich, es ist auch immer diese Ehrfurcht vor dem Leben und die Ehrfurcht vor dem Tod, vor dem Ende. Das ist so beides da. Und auch immer wieder so dieser Moment zu sagen, Mensch, geht raus, Leute, und lebt euer Leben und nehmt das intensiv wahr und lebt eure Träume. Also das sind ja auch Fragen, die ich dann stelle, auch in den Gesprächen. Ist denn noch was offen geblieben für denjenigen, der jetzt ging? Ist denn da noch irgendein Wunsch offen geblieben? Und da kommt ganz oft, auch gerade in dieser Generation, dann wieder, nein, also die waren so zufrieden und bescheiden und glücklich mit allem. Und das Wichtigste war die Familie und der Zusammenhalt und da gab es nichts weiter. Und das ist auch schön.
Ja, Bescheidenheit.
Ja.
Aber wir machen heute echt hier, wir machen das ganze Emotionsrad durch. Ah, schön. Wenn du in den Gesprächen bist mit den Angehörigen, welche emotionalen Kompetenzen erlebst du denn da schon? Und hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du ja so viel mitbringst an Vorbildung, wie wir eben schon gesagt haben, die andere Trauerredende vielleicht nicht haben, gibst du da auch was an emotionaler Kompetenz rein?
Also ich erlebe es oft, dass die Menschen sich wegdrehen oder sagen, es ist gleich wieder gut, wenn sie weinen.
Okay.
Und das sind dann Momente, in denen ich dann schon sage, es ist alles gut, auch gerne mal die Hand auf den Arm lege und sage, lassen Sie das gerne jetzt einfach mal so, wie es ist und fühlen Sie das, wir haben Zeit und ich gebe dann auch einfach den Moment. Also ich erlebe es selten, dass dann Menschen auch sagen, ja, und das ist jetzt die Trauer und die will jetzt auch gefühlt werden oder ja, manche sagen schon, das ist ja jetzt auch normal, aber ja, das ist eher schon auch immer noch mit diesen, ich drehe mich jetzt mal weg, ich muss mich jetzt zusammenreißen oder so verbunden. Und ich halte mich da aber auch ehrlich gesagt zurück, was jetzt so emotionale Kompetenz angeht oder da jetzt noch mehr reinzugehen und aufzuklären darüber, sondern mach das wirklich dann über diese Gesten und
Ist ja auch nicht dein Auftrag, ne? Aber es ist
nee, genau.
einfach spannend, wie in welchem, ich nenne es jetzt mal, Kompetenzstadium erlebst du die Menschen eher so.
Ja, ich glaube, da macht sich auch keiner so richtig die Gedanken drüber.
Ja, und Trauer ist ja auch, Trauer ist ja einfach nicht mehr etabliert. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir hatten vor 100 Jahren noch eine ganz andere Trauerkultur. Da war der Verstorbene noch zu Hause.
Ja.
Der wurde zum Teil, wenn jemand mal im Krankenhaus verstorben ist, was ja gar nicht so häufig vorkam, dann wurden die noch mal nach Hause geholt. Dann kam die Verwandtschaft, die Nachbarschaft, man hat sich verabschiedet, man hat um den Verstorbenen rum, man hat da miteinander gebetet, man hat da miteinander geschwiegen, man hat da aber auch miteinander gegessen und getrunken. Das war eine völlig andere Kultur, als es heute ist. Also wo soll sich heute Trauer niederlassen können? Da sind ja keine Räume für.
Das stimmt, allerdings bin ich da auch wirklich in einer ganz glücklichen Lage, auch wieder mit diesem Bestattungshaus, für das ich arbeite, genau so ein Bestattungshaus zu haben, die genau das auch zulassen und die genau auch darauf eingehen. Und das sind ja auch Rechte, die Angehörige haben, die ihnen ja zustehen. Es gibt ja die Möglichkeit und man darf das ja auch. Man darf auch denjenigen nochmal nach Hause holen und eine Nacht bei ihm sein oder ihn mehrere Stunden noch bei sich haben. Das, ich glaube, das weiß aber so, wissen so wenige. Ja, da, also selbst bei mir, also meine Mutter ist letztes Jahr auch verstorben. Wir, uns war das auch nicht so bewusst, meiner Schwester und mir, dass man das so machen kann. Und wir waren beide auch noch dann da und haben im Bestattungsinstitut, haben dann von ihr auch dort nochmal Abschied genommen. Also wir waren sowieso bei ihr als, bis zum Schluss, als sie dann den letzten Atemzug quasi losgelassen hat. Aber wir waren auch im Bestattungshaus und haben sie da auch nochmal gesehen. Und das ist für uns auch ein ganz großes Geschenk gewesen. Und für mich ist das eben auch so schön, dass ich genau das, diese Kultur, diese Trauerkultur, die so wichtig ist, dort in diesem Bestattungshaus auch habe und ja, dabei sein darf und das eben mit meinen Werten auch so übereinstimmt. Das ist schon schön und ich glaube, vielleicht verändert sich da ja doch jetzt noch was in diese Richtung. Ich habe schon das Gefühl, dass das doch in diese Richtung wieder geht.
Ja, ich glaube, da bin ich bei dir. Ich glaube, dass da Bewegung ist. Es darf noch deutlich mehr werden. Also an der Stelle, wenn man einen Tipp braucht, wir haben also jetzt ein gutes Bestattungshaus in Frankfurt an der Oder. Ich hätte eins in Berlin, ich hätte eins im Kölner Umland. So,
Super,
gerne.
genau.
Ja,
Ja.
und ich glaube, das muss man einfach auch wissen. Es ist ja auch eine Situation, dann guckt man, wo ist denn hier das nächste Trauerhaus? Wer hat denn jetzt schon Erfahrung vielleicht mit irgendwem? Und dann nimmt man die halt. Und dann, ja, hat man entweder einen Bestatter, der da sagt, ich möchte an alte Dinge oder ich möchte nochmal Dinge wiederbeleben, die uns verloren gegangen sind in der Gesellschaft oder halt nicht.
Ja, genau.
Ich würde gern auf die Gespräche hin nochmal, was die Kompetenz angeht, von der anderen Seite aus fragen. Deine ganzen Ausbildungen, M-Trace, Mimik, Resonanz, Resilienz, die haben dich ja auch ein ganzes Stück emotional kompetenter gemacht. Du hast das schon gesagt, eben, du hast dich auf einen persönlichen Weg gemacht, im Grunde, aus eigenen Erfahrungen heraus, dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und bist dann auch auf diesen Weg als Coach und dann als HP-Psych gekommen. Wie kommt dir das Ganze in dieser Rolle zugute? Ich meine, du hast auf der einen Seite dein Arbeitsfeld als Coach, auch als Trainerin, und das der Trauerrednerin ist ja ein anderes. Würdest du sagen, du gehst dadurch ja selbstsicherer rein oder mit einem anderen Blick oder kannst auch noch mal anders auf die Leute eingehen, weil du vielleicht diese Hintergründe anders verstehst und dieses ganze Emotionswissen hast und vielleicht als Mimikresonanztrainerin auch siehst, da ist ja noch was anderes.
Ja, also genau das alles, was du sagst, ist genau so. Also ich gehe tatsächlich sehr interessiert in die Gespräche. Ich bin da ganz wach und neugierig. Ich bin sehr bei mir, wenn ich da bin. Ich bin sehr verantwortungsbewusst und empathisch auch da. Ich sehe genau, das ist wirklich was, was unglaublich wertvoll ist, dieses ins Gesicht zu schauen und sehr schnell zu erkennen, was es jetzt braucht, ob es jetzt auch die Hand auf dem Arm braucht. Und ich gehe da sehr professionell dann auch durch. Natürlich, wenn dann auch die, also wir machen dann auch bestimmte Fragen sind natürlich, wer ist dabei, wie heißt derjenige und so weiter, möchte erwähnt werden. Das ist dann wirklich ein ganz sachliches Abarbeiten dann auch von Dingen. Und trotzdem schwingt natürlich immer ganz viel Gefühl mit. Und ich gehe tatsächlich auch dann raus und kann mich danach auch anderen Dingen zuwenden. Also ich muss nichts abschütteln, weil das irgendwie, es ist tatsächlich, es ist ja auch eine Facette in meiner Persönlichkeit, die ja dann auch dort bedient wird, also auch mit der Trauer. Und es ist ja eine Bekannte, die ich dort auch treffe, sozusagen. Und dann komme ich in das andere Leben auch wieder zurück und dann sind eben auch andere Sachen da. Und dann geht es weiter im Blauen Haus und dann hilft mir, also das finde ich einfach auch so interessant an dieser Arbeit. Das war mir gar nicht so bewusst, als ich das so kombiniert habe, dass natürlich auch diese Frage von hinten, was Coaching angeht, ne? Also dieses, worauf möchtest du denn auf dein Leben zurückschauen? Was möchtest du gesehen haben? Wie möchtest du gelebt haben? Das ist ja eine Frage, die auch mit Trauerreden und Trauer und meiner eigenen Trauerrede, wenn ich sie über mich schreiben würde, das ist ja auch ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten, was das ja verbindet. Ja, und das ist so eine tolle Kombination von ins Leben reinwachsen und vom Lebensende zurückschauen, wie man gewachsen ist. Also das ist irgendwie ein ganz großartiger Kreis, der sich da gebildet hat.
Schön, also ich finde, dass du sagst, ich treffe da ja eine Bekannte, eine Vertraute. Und ich hatte gerade das Gefühl, oh, das klingt nach schönem Kaffee trinken mit einer lieben Vertrauten.
Ja.
Ach,
Ja, so
Wahnsinn.
fühlt sich das wirklich an. Und das führt auch dazu, dass ich mit den Familien dann auch so vertraut bin. Also letzte Woche hatte ich ein Gespräch, das war auch, ja, gleich auch, was Berührung angeht und Umarmung angeht. Wir gehen da so oft, ich gehe da so oft mit den Menschen auseinander, mit einer Umarmung und auch habe auch offensichtlich das. Vermittle das Gefühl, dass ich jemand bin, der dann da Halt gibt auch. Also wenn wir uns dann wieder begegnen, auch in der Trauerhalle, dann bin ich da jemand, der da auch Halt gibt. Und das ist auch noch mal ganz besonders an dieser Rolle.
Ach toll. Ich würde gerne noch so einen Schlenker machen. Ich habe mal auf die Uhr geguckt und dachte, oh krass, die Zeit verfliegt mal wieder. Also diese Folge, die wir heute aufnehmen, die wird ja ausgestrahlt am Karfreitag. So, der Karfreitag ist ja so der, ich nenne es mal ganz platt und alle katholischen, evangelischen Fachleute mögen mich dafür steinigen. Das ist ja der Trauertag der Christen. Der ist jeweils in den Religionen ein bisschen anders ausgeprägt. Und diesen Trauertag der Christen, wenn man das mal in der Chronologie sieht, geht ja eine ziemlich krasse Geschichte voran. Also mit ehrlich gesagt sehr schwierigen Kommunikationsstilen und Mustern, mit sehr viel blank liegender Emotion. Ich würde sogar sagen, teilweise mit sehr dysfunktionalen Emotionen, wenn wir an Situationen wie Verrat denken, wenn wir an Situationen, also ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Kästchen hier für alle, die jetzt in der Ostergeschichte nicht ganz so tief drin sind, der Petrus, der echt an der Grenze des Aushaltbaren ist und sogar zur Waffe greift, um seinen Freund zu verteidigen und zu beschützen. Da liegt ja alles blank. Und du arbeitest als Coach, jetzt schwenkt man so ein bisschen, ja, mit Ängsten aller Art und mit Panik und mit Stress. Wie kommt man heute in solche Situationen, dass man wirklich in den Ängsten gefangen ist, dass man wirklich Panik hat? Also ich habe in meinem Leben ein einziges Mal eine Panikattacke gehabt und war froh, um meine Tools, die ich in der Tasche hatte, um mir da irgendwie zu helfen. Was löst heute solche Situationen, solche Zustände aus in den Menschen?
Also ich glaube, das hat natürlich ganz viel ja auch mit Prägung zu tun und Kindheitsmustern, Bindungssachen. Also das geht ja wirklich schon ganz, ganz früh los. Und ich glaube eben auch immer diesem Gefühl, was irgendwann kommt, nicht richtig zu sein. Und dadurch eben sich immer zu kontrollieren, was richtig zu machen und sich nicht zuzugestehen, so wie man ist, eben auch gut zu sein. Also dieses ursprüngliche, unschuldige, reine, was ja auf die Welt gekommen ist. Also ich glaube schon an diesen Begriff von Rousseau, auch der Mensch ist von Natur aus gut. Und dass das dann wirklich aus welchen Motiven auch immer, und ich gehe von den besten aus, der Eltern, von dem Umfeld eben geprägt wird und dann dazu führt, dass man sich wirklich innerlich verfängt und da in so eine Spirale kommt, wo man alleine nicht mehr rauskommt und vielleicht auch noch dieses Gefühl hat, wenn ich also gar nicht mal an Hilfe annehmen denkt, weil das ja nun auch noch Schwäche bedeutet und sich das nicht zuzugestehen, dass das aber gut ist, wenn man eben auch Schwäche zulassen lassen kann. Und da sind wir dann auch wieder bei dieser emotionalen Kompetenz. Also da, was da helfen würde, zu erkennen, dass das auch was ist, was dazugehört und letztendlich ja auch eine Schwäche eine Stärke ist. Also dieses Schwachsein auch aus dem Schwachsein eine Stärke wachsen kann oder dieses Zulassen können der Schwachheit eben auch eine Stärke ist. Und ich glaube, das ist dann was, was wirklich zugedeckelt wird, auch durch diese Angst, durch Panikattacken, durch ja auch Scham zu dann auch sehr schlimmen Handlungen auch an sich selbst dann führen kann. Und das ist etwas, was ja, worin ich eben auch, wie es dir wahrscheinlich auch so geht, wirklich so diese ganz große Verantwortung auch spüre, da auch an der Seite zu sein und aufzuklären und auch immer wieder rauszugeben, zu sagen, Mensch, das ist so toll, wenn man Hilfe annehmen kann. Und ich habe selbst Hilfe angenommen. Das ist wirklich, ich habe lange Therapie gemacht und lag auf der Couch und habe das alles auch mitgemacht und ich habe das als sehr gut empfunden und für mich immer auch als Wellness für die Seele. Das war etwas, und ich glaube, wenn wir auch da was passt jetzt auch so zu dem Sterben und zum Tod, das Tabu, die Tabudecke davon nehmen, dann würde sich, glaube ich, ganz vieles auch schon ganz anders darstellen und die Menschen würden auch ganz anders sein.
Also so ein bisschen ein Plädoyer. Ich mag den Begriff von Rilke der Dunkelstunden des Lebens, dass wir die Dunkelstunden des Lebens genauso bewusst wahrnehmen, leben, erleben, durchleben, wie wir auch diese Sonnenseiten eigentlich ja fast schon zelebrieren. Ach, schön.
Ach
So.
ja.
Ja, also das ist doch, ich finde, das ist eine ganz wunderbare Karfreitagsfolge.
Ja, das finde ich auch.
Hör mal zum Ende der Podcast-Folge. Du bist ja keine EMCO-Institut-Abgängerin. Du bist einfach M-Tracerin und gehörst zu dieser wunderbaren großen KollegInnen-Community, die es mittlerweile im deutschsprachigen Raum, muss man ja auch schon sagen, gibt. Im EMCO-Institut bei Lea und Silvana gibt es die Postkartentradition. Die beiden verteilen in ganz vielen ihrer Kurse Postkarten. Es gibt Übungen, wo man mal nochmal eine Postkarte geschickt bekommt. Und überall stehen Sprüche drauf, Zitate drauf rund um Emotionen. Jetzt stell dir vor, du dürftest die nächste EMCO-Postkarte kreieren. Du dürftest ein Sprichwort, einen Ausspruch, eine Weisheit zum Thema Emotionen, Fühlen, emotionale Kompetenz dort platzieren. Welche wäre das? Was würdest du den Menschen zu diesem Thema mitgeben wollen?
Also mir kam jetzt gerade ein Zitat, was ich auch vor kurzem in einem Seminar in der Altnat-Akademie gehört habe, was für mich auch nochmal so dieses, was wir auch gerade besprochen haben mit diesen Panikattacken und wie kommt es eigentlich dazu, so schön umschrieben hat, dass es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben,
Schön.
von Milton Erickson. Und das fand ich so schön, weil das wirklich, wenn man an einer Stelle dann im Leben wirklich erkennt für sich, was es braucht, emotional zu werden und wie gut es ist, emotional zu werden, also so in Anführungsstriche, ne, emotional, also sich der Emotionen bewusst zu werden, der Qualität der Emotionen und der Aussagen der Emotionen, der Botschaften für uns, dann gibt es auch die Chance, eben zu heilen und bestimmte Dinge auch in der Vergangenheit nochmal heilen zu lassen. Und das ist so, das ist ein Zitat, was, wenn das auf der Postkarte stünde, mich sofort ansprechen würde, ich wüsste sofort, was damit gemeint ist. Und das ist etwas, was ich auch gerne rausschicken würde.
Ja, ach schön. Ja, wundervoll. Was soll ich sagen? Ich glaube, dass unser Gespräch heute mal wieder gezeigt hat, wenn man rund um Emotionen lernt, ob das jetzt M-Trace ist als Coaching-Ansatz, der ja auch als Therapieansatz ausgeübt wird, ob das das Wissen aus der Mimikresonanz ist, ob das gutes Resilienzwissen ist. Es ist so vielseitig einsetzbar. Und ich finde es ganz wundervoll, dass du eine Trauerrednerin bist.
Dankeschön. Ja, ich finde es auch schön.
Ja, dann wünsche ich dir für diese Tätigkeit und natürlich auch für deine Coachings gutes Gelingen, wunderbare Stunden und viel gutes Fühlen für dich. Sage ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den MCO-Talk zu kommen.
Und ich danke dir für diese wunderbaren Fragen, die natürlich in mir auch ganz viel bewegt haben.
Oh, schön. Dann würde ich sagen, können wir doch jetzt ganz zufrieden in den restlichen Tag starten.
Das machen wir.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja, Julianes Postkartenspruch. Bemerkenswert, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Machen wir doch jetzt am kommenden Osterwochenende ganz viel Kinderfreude und auch Kinderfreude für Erwachsene mit Eiersuche, mit Familienzeit, Freundezeit, mit großen, schönen, guten Gefühlen. In dem Sinne wünschen wir euch frohe Ostern.